Ja, einen schönen guten Nachmittag zu dir. Ich freue mich sehr, dass so viele hier sind zu einem ja auch wichtigen Thema, aber zu einer ungewöhnlichen Tageszeit, nämlich am Mittag. Wir versuchen ja oft auch diese Lectures am Abend zu machen, aber es hat sich jetzt sehr gut ergeben mit Alex Kronowitsch, der heute unser Redner ist, zum Thema Intersektionalität und ambivalente Identitäten. Alex Kronowitsch, viele werden ihn kennen, einer der bekanntesten kritischen Theoretiker im deutschsprachigen Raum, hat zur Frankfurter Schule habilitiert, vor allem zur älteren kritischen Theorie, hat mit sehr vielen Publikationen zu den Themen eben Aktualität, kritischer Theorie, Wirtschaftsdemokratie, immer wieder Analysen aktueller Entwicklungen, auch unter in Diskussionen, wissenschaftliche und auch politische interveniert, war viele Jahre Redakteur der Zeitschrift Prokla und ist aktiv in und im Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Alex Kronowitsch ist dieses Semester, das freut mich besonders, hier Gastprofessor von einer Professur, die von der Arbeiterkammer Wien finanziert wird, hier am Institut für Politikwissenschaft angesiedelt ist, Arbeit und Umwelt. Es wird noch andere Veranstaltungen geben, die bekannt gemacht werden zu dem Themenkomplex, vor allem natürlich die Arbeiten von Alex Kronowitsch zum Thema Wirtschaftsdemokratie, Gewerkschaften. Und er bietet dieses Semester ein Seminar an, hier zur kritischen Theorie und Foucault. Hoffentlich sind auch einige eben da schon eingeschrieben, das geht morgen los.
Ist schon da schon.
Ja, dann ist eine große Freude, Alex hier zu haben. Und wie gesagt, wir werden im Semesterverlauf, er wird einige Male hier sein, noch weitere Veranstaltungen haben. Einfach drauf schauen. Und wer sich interessiert für kritische, gesellschaftstheoretische Debatten, wir haben einen Verteiler, ein Kolloquium, das heißt EDEKA, Entwicklungstendenz des Kapitalismus. Können Sie gerne drauf, bei mir auf der Website zum Beispiel internationale Politik, also Ulrich Brandt ist mein Name im Bereich internationale Politik, ist dieses als Kolloquium, als Forschungsblock angekündigt. Also wer Interesse hat, immer wieder diese Räume zu nutzen, ist herzlich eingeladen. Kommentiert wird der Vortrag von Alex Kronowitsch von Nadja Meisterhans. Nadja Meisterhans ist von der Johannes Kepler Universität Linz, ist lange bei Gedeco International aktiv gewesen, arbeitet vor allem im sehr interessanten Spannungsfeld von Psychoanalyse und politischer Theorie. War ja vor einigen Wochen hier, manche werden hier gewesen sein, im EDEKA, als wir die Infra-Lebensweise diskutiert haben und sie das aus einer psychoanalytischen Perspektive auch eingeschätzt und kritisiert hat. Das Vorgehen wird so sein, dass Alex Kronowitsch einen Vortrag ganz klassisch erhalten wird, ohne PowerPoint, sondern wird die zentralen Thesen aus einem Aufsatz vorstellen, den er in einem Buch veröffentlicht hat. Dann wird Nadja Meisterhans kommentieren und dann haben wir Zeit für gemeinsame Diskussionen bis 16:30. Jetzt schon angekündigt, falls einige früher gehen, wir haben heute einen Großkampftag, was IGW-Lectures angeht. Denn direkt danach ist auch eines, da müssen wir 16:30 aus dem Raum zum Thema Osteuropa. Und wir im Bereich internationale Politik werden eine IGW-Lecture 16:30 haben mit Joscha Bullweber, der auch hier ist, der hier eine Gastprofessur im Wintersemester hat, gerade angefangen, der verschiedene Lehrveranstaltungen macht zum Thema Finanzmärkte und vor allem, das ist auch sein Habilitationsthema, das er gerade, die haben jetzt so eingereicht hat, zur Rolle der Zentralbanken. Diese Veranstaltung wird moderiert von Anni Kuller, den viele kennen als Lehrenden, und kommentiert der Joscha Bullweber von Vanessa Redak von der Zeitschrift Kurswechsel. Soweit der Vorrede und damit hat alles
ganz gut. Was zu das ist 20 Minuten.
Wenn du jetzt eine halbe Stunde, 20 Minuten vorstellst, dann Nadja und dann haben wir noch Zeit.
Ja, okay, also vielen Dank für die Gelegenheit. Die Einladung sowieso, die ist ja umfassender, aber auch die Gelegenheit jetzt hier nochmal speziell in diesem Rahmen ein paar Überlegungen vorzustellen, die mich seit längerem beschäftigen und die ja, kann man sagen, viele beschäftigt auch hier in Wien an diesem Institut und eigentlich habe ich mir gedacht, es ist eine leichte Unverschämtheit mit diesem Thema der Intersektionalität, ja, also jetzt an diesem Institut einen Vortrag zu halten, weil es ist ja auch ein bisschen Eulen nach Athen tragen, weil wenn ich jetzt an Birgit Sauer und Brigitte und Gundula und in einer etwas ganz anderen Weise Oliver March habe, dann ist ja viel zu diesem Thema auch jetzt von Wissenschaftlerinnen und Kolleginnen hier am Institut nachgedacht worden, aber es ist eben doch eine finde ich, brennende Frage. Und hört ja auch eigentlich nicht so, klar, das ist, also ist ja eine fortlaufende Diskussion und zu der will ich gerne ein bisschen was beitragen, die auch, sie hat auch ganz unmittelbare politische Relevanz. Also ich weiß nicht, wie die Diskussion in Österreich jetzt geführt wird, aber in Deutschland ist sie gerade ein sehr, sehr strittiges Thema, wenn Sie oder ihr diese Kontroversen im Umfeld, insbesondere der Partei Die Linke, verfolgt hat und die Aktivitäten von Sarah Wagenknecht, damit verbunden aber auch eine Reihe von Wissenschaftlern, wie Armin Nölke, ne? Also, wie heißt der Nölke? Andreas Nölke und Wolfgang Streeck, dann berührt es ja sozusagen unmittelbar auch den Bereich der Wissenschaftler, die sich mit Finanzmarktanalysen beschäftigen, dass nämlich ein Gegensatz, ein sehr starker Gegensatz gemacht wird zwischen einerseits, hier vorne ist noch, und da ist noch ein Stuhl, also ein Gegensatz aufgemacht wird zwischen einerseits sozialen Interessen, ja, also von denen dann auch, ja, also die dann von Andreas Nölke insbesondere verbunden werden mit eher kommunitären Lebenssituationen, also Nahbereichssituationen, also kommunalen, kommunitären Situationen auf der einen Seite und kulturellen Orientierungen, also wenn man so will, könnte man mit der alten Unterscheidung postmaterialistisch sagen, also Gruppen, jetzt weniger Interessen im Blick haben, sondern kulturelle Einstellungen, postmaterialistische Werte verfolgen und dabei dann Fragen der Geschlechteridentität, des Antirassismus und so weiter zum Thema haben. Und dann muss man, da ist teilweise eine sehr feindselige Stimmung. Ne, dann sagt Sarah Wagenknecht, Antirassismus ist eine Wohlfühlhaltung von gut gebildeten urbanen Mittelklasseangehörigen, die das nutzen, um im Prinzip die Tatsache, dass es anderen so schlecht geht, einfach vergessen zu können. Also sie verstehen sozusagen den polemischen Vorgang, der darin steckt. Man kann das natürlich sozialstatistisch kann man das sehr, sehr schnell entkräften. Viele derer, von denen da die Rede ist, als sozusagen kulturalistisch kritisierte, sind selber prekär beschäftigt, ja, auch eine Kassiererin bei Aldi, Villa oder wie immer, ja, könnte ja von sexueller Gewalt ihres früheren Ehemanns betroffen sein, ja, ist alleinerziehend. Also da werden sozusagen soziologische Artefakte politisch herbeigeführt, aber es führt eben zu einer massiven politischen Spaltungslinie, ja, die eben auch in der ganzen Diskussion zwischen materialistischen und geschlechtertheoretischen, antirassistischen Positionen sozusagen seit vielen Jahren verhandelt werden. Und dann kann man natürlich sagen, jetzt, ja klar, auch jetzt hier in dem Rahmen, also viele wahrscheinlich, aber insbesondere auch Uli, wenn man dann die ökologischen Dimensionen des Problems vor Augen hat, dann muss man sagen, dann geht das völlig vergessen. Und das ist auch politisch von großer Bedeutung. Wenn man sich das klar macht, auch in der österreichischen Diskussion, das wäre, würde ich wirklich sagen, aber vielleicht ist das jetzt nicht mehr der neueste Stand, war mein Eindruck der Diskussion von Momentum, dass es eine tiefe Vergessenheit der ökologischen Dimension gibt. Es geht um Wachstum, die Wiederherstellung des Sozialstaats gegen den Neoliberalismus. Ja, und dann geht es darum, sozusagen wirtschaftliche Prozesse, Steuern, höhere Löhne. Ja, also in Deutschland ist es dann eben neben dem Export auch den Import zu stärken. Und die ganze Frage, also die jetzt Uli und Markus und andere diskutieren, die Frage der Lebensweise, der imperialen Lebensweise, der Vernutzung von Rohstoffen, die Verlagerung von Müll, die Externalisierungsprozesse, fällt alles weg und es fällt auch jetzt in der Debatten, also um diese Sammlungsbewegung aufstehen, fällt es völlig weg. Also ich will nur sagen, die Fragen, die wir hier diskutieren, haben aus meiner Sicht eine hohe politische Bedeutung, sind also keineswegs ein akademisches Vergnügen und es wird uns sogar meiner Meinung nach noch weiter beschäftigen und verstärkt beschäftigen, weil aus meiner Sicht haben wir mit dem Rassismus durch die Stärke des autoritären Populismus ja noch mehr zu tun als in den vergangenen Jahren. Und wir werden aus meiner Sicht auch noch verschärft, sehr viel mehr mit sexueller Gewalt zu tun haben. Also wenn ich jetzt denke an die, an eine Bewegung wie der Involuntär Zölibat, ja, also die ja wirklich gewalttätig gegen Frauen vorgehen, sie auch ermorden, ja, mit dem Argument, sie halten Männern die Sexualität vor, auf die Männer das Recht haben. Ja, das ist eine wirklich militante rechte Bewegung, misogyn und Anschlag. Also wir haben diese, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, dieser Bewegung, aber die machen ja im deutschsprachigen Raum weiträumig ihre großen Veranstaltungen mit Hunderten von Besuchern, die so, wie kann man sagen, Männer darin trainieren, wie sie Frauen aufreißen. Ja?
Vielleicht Pick-up-Artists.
Ja, genau, die Pick-up-Artists. Also wir haben eine ganze Reihe von solchen dubiosen und merkwürdigen Initiativen, die sich eben auch dann oftmals eng mit der Rechten verbinden und ja auch wiederum eine starke Motivkette sind, dafür die Rechten zu stärken. Also das läuft ja gar nicht unabhängig nebeneinander, sondern es ist ja direkt miteinander verbunden. Also die ganze Rede, dass die queere und Frauenbewegung, der Feminismus Zensur ausübt, ja, also Political Correctness verlangt, also damit letztlich unfreiheitlich ist, ja, also das sind alles Dinge und dazu gehört dann auch immer wieder Moralisierungskampagnen gegen Abtreibung, gegen Sexualaufklärung. Ne, und das wird auch institutionell gestützt, man muss das natürlich klar sagen. Also wir haben in Deutschland in zwei Bundesländern, ja föderal organisiert, anders als Österreich, zwei riesige Kampagnen der Rechten gehabt gegen Sexualaufklärung in der Schule. Und es wurde massiv von der katholischen Kirche versucht zu verhindern. Und das muss man sich klar machen, da geht es ja darum, dass 6-, 7-, 8-Jährige lernen, wann ein Missbrauch vorliegt. Und damit so ein bisschen ausgeleuchtet, warum diese Frage einen beschäftigen kann, also der Intersektionalität und warum ich jetzt also versuche, da auf meine Weise jetzt Gesichtspunkte in die Diskussion zu bringen und Argumente durchzugehen. Ich sehe darin eine historische, also Intersektionalität, das ist schon deutlich geworden, beschäftigt, das wissen glaube ich alle im Raum, beschäftigt sich mit bestimmten Identitätsformen, ja, also, und es wird sozusagen, also interessanterweise wird eine Sache in Anführungszeichen gesetzt, ja, nämlich die Rasse, und die anderen zwei Identitäten, die Klasse und das Geschlecht, üblicherweise nicht, ja. Also mit diesen drei Identitäten, um diese drei Identitäten geht es, die Ökologie spielt da erstmal eine geringe Rolle, das ist eines meiner Argumente. Und es geht um das Verhältnis dieser drei Bereiche. Diese Diskussion, die ganz unstrittig, das ist ja deutlich geworden, ganz unstrittig ist und aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, die hat eine bestimmte Verschiebung bewirkt in der, wenn man so will, in der materialistischen und in den Emanzipationstheorien. Man muss sich das nur klar machen, wenn man nochmal die Frage vor Augen hat, die wir jetzt vor gar nicht langer Zeit und auch immer noch diskutieren, nämlich die Frage der Vielfaltkrise, der multiplen Krise. Dann haben wir im Kapitalismus theoretisch gesprochen nochmal einen ganz anderen Zugang, nämlich wir haben den Zugang von, man könnte sagen, traditionell Basis und Überbau oder noch ein bisschen unbestimmter, theoretisch unbestimmter, von das Verhältnis von Ökonomie, Politik und Kultur oder Ideologie. Und diese Fragen, klar, die sind schnell dem Marxismus zugerechnet, aber die sind natürlich auch jemandem, Jürgen Habermas wird das verfolgt. Wenn der über die Krise des Spätkapitalismus nachdenkt, dann buchstabiert er das so durch, dass er sagt, kann es eine ökonomische Krise geben, kann die ökonomische Krise bewältigt werden, kann es eine politische Krise geben, kann sie bewältigt werden, ökonomische Krisen werden bewältigt, politische Krisen werden bewältigt, das sehen wir, wir haben diese Erfahrung auch jetzt, ja, also eine der größten Krisen des Kapitalismus 2008 wurde bewältigt,
über die Folgen werden wir dann heute Abend noch diskutieren, mit einer langen Stagnation, mit der Ignoranz gegenüber den natürlichen Kreisläufen und so weiter. Und dann die politische Krise. Wir fallen von einer politischen und Staatskrise in die nächste. Aber wir nehmen sie so nicht wahr. Also mir ist nicht klar, wie ihr Schwarz-Blau jetzt seht. Aus meiner Sicht ist das eine dramatische politische Krise. Aber es wirkt alles total normal. Ja, und wir neigen auch dazu, das zu normalisieren. Aber wir haben dann Nationalsozialisten, Großdeutsche, Antisemiten, in der Bürokratie, in der Verwaltung, in der Politik. Und die machen Politik, die verschleiern es ein bisschen, reden es hier ein bisschen klein, aber die setzen ganze Rechtsstaatsmechanismen außer Kraft, in der Justiz, ja, in den Polizeiapparaten und so weiter. Also das heißt, wir haben eine dramatische Krisendynamik, die folgenreich ist, aber die wir sozusagen auch wieder bewältigen und normalisieren. Und Habermas kommt also, um jetzt mal ein Beispiel durchzudeklinieren, dann zum Ergebnis, heute gibt es diese Art von Krisen nicht mehr. Aber was gibt es in kulturelle Krisen? Krise der Legitimation. Naja, man könnte heute sagen, auch die Krise der Legitimation ist in Weise nicht so drastisch auszufallen, wie er sich das damals vorstellt. Das ist sozusagen ein Zugang, der lange Zeit und auch immer natürlich noch weiterhin besteht, und der wird ersetzt durch einen ganz anderen Typus von Frage, nämlich diese intersektionelle Fragestellung. Ja? Und diese intersektionelle Fragestellung, die ist ja radikal, nämlich wenn wir, ich beziehe mich sehr stark auf Axel Knapp und Cornelia Kinner, also die Brigitte Aulenbacher und das wieder. Eher deutschsprachige Diskussion, also die ja auch hier in Wien intensiv geführt wurde. Und dann geht es ja darum zu sagen, wir müssen diesen Zusammenhang denken, und es geht darum, wenn man so will, eine Art von olympischem Wettbewerb zu vermeiden, wer wird am meisten Herrschaft unterworfen, ist am meisten Herrschaft ausgesetzt, Unterdrückung, wer ist am meisten ungleich. Bei will man das vergleichen, ja, also sexistische Gewalt, rassistische Diskriminierung oder Ausbeutungsverhältnisse, will man das so. Also das ist sozusagen der Anspruch der Theorie, der formuliert wird in der Intersektionalität, sich nämlich anzugucken, wie werden diese Zusammenhänge gedacht, und zwar so gedacht, dass es nicht additiv ist. Also das ist ja eine ganz entscheidende Herausforderung, ne? Dass man sagt, das sind keine sich ergänzenden Formen, sondern sie sind intern miteinander verbunden. Also die Erfahrung sexistischer Gewalt kann intern verbunden sein mit rassistischer Diskriminierung, ja? Oder entsprechenden niedrig bezahlten Beschäftigungsverhältnissen, schlechter Zugang zur Bildung, entsprechende miese Lage bei Wohnraum und so weiter. Also das heißt eine Verschränkung verschiedener Aspekte. Und wie fasst man jetzt das, dieses Verhältnis dieser drei Dinge, wenn man sagt, man will die im Zusammenhang denken, wie fasst man das? Und das schafft ein eigenes großes Problem für die Theorie. Nämlich, wenn man dann sagt, es sollte im Zusammenhang eines Begriffs von Gesellschaft, Gesellschaftstheorie, ja, soll das gefasst sein. Und dann dann entsteht das Problem, charakterisiert man die Gesellschaft als eine kapitalistische Gesellschaft, in der es Klasse, Rasse und Geschlecht gibt, dann versteht ihr sofort das logische Problem, was damit wird. Weil man stellt vor die Klammer, Rasse, Klasse, Geschlecht, Klammer drum, sagt man kapitalistisch. Mit welchem Recht tut man das? Ja, man hat das Recht dazu nicht, weil Klasse kommt dann vor der Klammer und in der Klammer, zweimal. Ja, das ist das Argument von Brigitte Aulenbacher, dass sie sagt, naja, dann wird im Prinzip eine Dimension von Ungleichheit oder Herrschaft sozusagen vorangestellt und definiert sozusagen das Ganze. Das kann man so nicht machen.
Axel Knapp und Cornelia Klinger neigen dann dazu, um sich dieses Problem vom Hals zu schaffen, schaffen sie ein anderes Problem. Sie sprechen von der europäischen Moderne. Das heißt, die übergeordnete gesellschaftstheoretische Einheit ist die Moderne, und zwar die europäische. Was natürlich eigene Fragen aufwirft, weil es so erscheint, als sei der Sexismus, der Rassismus, die Ausbeutung von menschlichem Arbeitsvermögen etwas, was genuin europäisch ist. Ja, das ist natürlich eine in sich eigene, schwierige, komplexe Frage. Und man schafft damit ein bestimmtes Verständnis von europäischer Moderne. Und es gibt jetzt ja in der postkolonialen Diskussion, ich meine, die Chaline Sanderia ist ja jetzt hier in Wien, also die von Verflechtungsverhältnissen spricht. Also es gibt eben Ansätze zu sagen, verschiedene Modernen. Ja, also man könnte also, darüber müsste man dann weiter reden und ist sozusagen das nur ein, der Kapitalismus sozusagen nur ein Beiprodukt der europäischen Moderne. Ja, das ist ja sozusagen die Frage, weil in dieser Diskussion wird der Kapitalismus sozusagen als eine Frage von Marktverhältnissen definiert, als eine Art materielle Ungleichheit, ungleiche Bezahlung, schlechtere Arbeit. Also das heißt, es sind, und das ist jetzt schon mein zweiter Punkt, mein zweiter kritischer Gesichtspunkt, der mich dabei beschäftigt, dass die, wenn man jetzt versucht, diesen Zusammenhang zu denken, dann muss man Kriterien entwickeln, wie denkt man diesen Zusammenhang. Ja? Man kann das machen im Rahmen einer Modernitätstheorie, aber dann stellt sich ja die Frage, wie sind die eigentlich, wie hängen diese verschiedenen Intersektionalitätsdimensionen intern miteinander zusammen? Und jetzt weiß ich gar nicht genau, wie Birgit Sauer das sieht, obwohl sie auch in diesem Band zu Achsen der Ungleichheit beigetragen hat. Die übliche Herangehensweise ist, es über Ungleichheit zu machen. Also Ungleichheit ist der übergreifende Begriff hinsichtlich dessen, sich verschiedene Intersektionalitätspraktiken vergleichen lassen. Ungleichheit. Wenn man jetzt, also dann schafft man, dann hat man einen eigenen Begriff, ja, diese Dinge aufeinander zu beziehen und man könnte sagen, auch aufeinander so zu beziehen, dass man eine Reduktion vermeidet. Ja, weil, aber man schafft natürlich gleichzeitig eben doch eine Reduktion, dass man nämlich denkt, es ist eine bestimmte Art von Ungleichheit, aber die Ungleichheit ist damit ja nicht aus der Welt geschaffen. Und dann ist die Frage, wenn man jetzt, ich sage das mal so, wenn man jetzt Laclau vor Augen hat, was ist das für ein Typus von Gleichheit? Ist das sozusagen eine Gleichheit im Sinne einer hergestellten Gleichheit, einer Äquivalenz? Oder ist es die Unterstellung einer, was es eigentlich sein muss oder hat es substanzielle Merkmale, also das ist sozusagen das Problem. Und dann stellt sich die Frage, wenn man diese Dimension vor Augen hat, also diese drei Achsen der Ungleichheit, reduziert man diese Ungleichheiten auf einen Gesichtspunkt. Ja, also aber wie sieht es aus? Und da gibt es aus meiner Sicht jetzt folgende Frage hinsichtlich dieser Ungleichheits- oder Gleichheitsdimension, also erstmal die Frage der Ungleichheit, dass so wie ich die Intersektionalitätsdiskussion überschaue, nicht betrachtet wird, wer sind die Profiteure der Ungleichheit. Es gibt keine, so wie ich das sehe, keine Analysen, aber ich lasse mich gerne informieren, die sozusagen das Zusammenfall der verschiedenen Dimensionen von Ungleichheit bei denen betrachtet, die gewinnen. Sondern es wird immer angenommen, Ungleichheit, und dann guckt man sich an, die wenig verdienen, die mit sexueller Gewalt konfrontiert sind oder rassisch diskriminiert sind. Ja? der Skala, wenn man das so hat, eine Skala von oben nach unten, guckt man sich immer den unteren Bereich an und sagt, da fällt was zusammen. Aber wie ist es wie bei denen, die oben sind? Ja? Und dann merkt man schon, dass wenn man es genauer charakterisieren will, was heißt dann da Gleichheit? Heißt Gleichheit Gleichheit in der Betroffenheit von sexueller Gewalt? Also was will man mit der Gleichheit sagen? Und das wird insbesondere, finde ich, bei der ökologischen Dimension wird das bedeutungsvoll. Denn wenn man nur Gleichheit sagt, sagt man noch nicht, auf welchem Niveau. Ja? Welches Maß von Gleichheit, in welcher Weise? Heißt das gleich bezahlt hinsichtlich der Ausbeutung? Ja? Also das sind ja Fragen, die gar nicht in den Blick kommen, wenn man über Gleichheit nachdenkt. Gleichheit im Ressourcenverbrauch, Gleichheit in der Erfahrung von Gewalt. Also ihr versteht mich, das ist ein bisschen ironisch, wie ich argumentiere. Natürlich würde kein vernünftiger Mensch sagen, hey klar, mehr Gleichheit war dafür, dass ich jede Woche eins in die Fresse kriege. Ja, also so würde ja kein Mensch argumentieren. Aber was heißt Gleichheit? Ja, also wir unterstellen, Gleichheit ist irgendwie schon was Gutes, aber ist es so? Wir sind ja erstmal nicht gleich. Ja, wir sind ja durchaus ungleich. Wir sehen verschieden aus, wir haben verschiedene Bedürfnisse. Also mit anderen Worten, ich will sagen, Gleichheit ist kein Ziel. Also ist ein bisschen vielleicht für manche heterodox, aber ich bin ganz streng an diesem Punkt kritischer Theoretiker. Es geht um, wie kann man sagen, es geht um die Möglichkeit, anders zu sein. Es geht darum, different zu sein. Also, aber natürlich, Gleichheit heißt eben auch, nach bestimmten Maßgaben Benachteiligungen abzubauen. Aber Benachteiligungen können auch, und das gehört ja auch dazu, durchaus sinnvoll sein. Wir benachteiligen Menschen, mit John Rawls gesprochen, bewusst. Ja, wir diskriminieren bewusst, um Menschen Anteil haben zu lassen an Bildung, an sozialstaatlicher Unterstützung, also das, ne, um andere, die sozusagen Vorteile genießen, ihre Vorteile sozusagen vielleicht nicht wegzunehmen, aber sie doch ein bisschen, ja, so ein bisschen einzuschränken. Also das sind sozusagen also die Frage der Gleichheit und dann führt es mich zu der Überlegung, dass man sagen kann, diese drei Dimensionen, die stehen vor dem Problem, sie kriegen die Argumentation, erreicht ihr Ziel nicht. Ja, weil die Idee ist ja, kann man sozusagen diese drei Dimensionen hinsichtlich eines Begriffs zusammenführen. Der Einwand ist, der Marxismus reduziert diese Dimension auf Klasse. Ja, das ist der Einwand. Also Klasse und Geschlecht wird dann materialistisch erklärt und reduziert letztlich auf Kapitalismus, auf Klasse, auf Klassenverhältnisse. Und mein Argument jetzt ist an diesem Punkt zu sagen, wenn man die Diskussion über Rassismus nimmt, also die Rassismus, kritische Rassismusforschung, die geschlechtertheoretische Diskussion, die marxistische Diskussion, dann kommt man eigentlich dazu zu sagen, ja, vielleicht reduziert man mit Marx alles auf Klasse. Aber die Geschlechtertheorie reduziert die Probleme alle auf Geschlecht. Und der Antirassismus reduziert alles auf das Verhältnis von rassistischen Beziehungen. Also keine der Theorien, jetzt der paradigmatischen Ansätze, kann die Reduktion vermeiden. Das ist ein wichtiges Argument aus meiner Sicht. Wenn man sich das anguckt, wie das seit den Studien über Antisemitismus von Horkheimer angemacht wurde, dann war das Argument zu sagen, wir brauchen sozusagen den Zugang zum Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft aus dem Blickwinkel des Antisemitismus. Man kann das aus einer postkolonialen Perspektive machen, aus der Sicht der Weisheitsforschung oder der zu sagen, die Moderne, also Encarnación Gutiérrez, die sagt, der Rassismus ist der Schlüssel zum Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Das heißt also mit anderen Worten, es ist nicht der Kapitalismus. Wir würden nicht vom Kapitalismus sprechen, sondern wir würden von, keine Ahnung von was sprechen. Rassistische Moderne oder von Patriarchat. Das heißt mit anderen Worten, wir haben sehr unterschiedliche Logiken des Zugangs zu Fragen, ja von was? Von Herrschaft, von Ungleichheit, von Diskriminierungspraktiken. Also wir kommen in wirklich große Schwierigkeiten, überhaupt dann Begriffe zu finden, wenn wir die unterschiedlichen Logiken charakterisieren wollen. Weil mein Argument wäre, Gleichheit ist nicht der Begriff, der uns hilft, den übergreifenden Zusammenhang zu formulieren. Herrschaft ist es möglicherweise auch nicht, weil es irreführend ist. Also, ne, dann wäre das Patriarchat, aber Patriarchat hilft nicht, um den Rassismus zu erklären. Also brauchen wir für die verschiedenen Logiken, brauchen wir verschiedene Begriffe. Und was aus allem rausfällt, ich betone das nochmal, ist die Frage der Ökologie. Ja, weil da kommt, das ist eine der wirklich aus meiner Sicht spannenden und herausfordernden Fragen. Vieles an der Intersektionalitätsdebatte kommt aus meiner Meinung nach aus einer Tradition, die letztlich auch sehr stark auf Althusser und Foucault bezogen ist. Nämlich, wenn man sich nochmal erinnert, bei Althusser ist die Subjektbildung, Foucault hat diesen Gedanken, der sehr, sehr ausführlich in vielen seiner Vorlesungen nach Sexualität und Wahrheit dann ausgearbeitet, dann ist Subjektbildung, also Subjektivierung von Individuen, eine Form von Herrschaft. Und Herrschaft durch die Bildung von subjektiver Identität. Ich mache mich zu dem, der ich oder die ich bin. Ja? Also ein Verhältnis meiner zu mir selbst. Und ich entwickle sozusagen Techniken, im Verhältnis zu mir, also Selbsttechniken, um das aus mir zu machen, was ich bin. Ein Mann, der andere führen kann, was erfordert, ich kann Befehle geben, ich kann delegieren, ich bin kalt, ich kann mich darüber hinwegsetzen, dass ich jemanden in den Tod schicke, dass jemand verhungert, weil ich reich bin. Versteht ihr? Das sind ja alles Fähigkeiten, die muss ich ja erwerben. Ja, also das kann man wunderbar lesen bei John Locke, die Gedanken über Erziehung, was es heißt, sich zu einem gefühlskalten Mann auszubilden mit einer männlichen Selbsttechnik, der anderen befiehlt. Ja, und der sagt, ich lebe asketisch, ich kann mich dem Bedürfnis des Mitgefühls verweigern. Ich bin nicht so ein Weichei, ich dusche, Locke hat eine klare Vorstellung. Jungs der herrschenden Klasse dürfen nicht warm duschen. Das ist kein Witz. Der meint es ganz ernst, dusche jetzt nicht so weit, ich verstehe ihn, aber Jungs dürfen nicht von Dienerinnen erzogen werden. Die dürfen keinen Rotweinnuckel bekommen wie die Mädchen. Die müssen kalt sich waschen. Ja? Das heißt, die müssen lernen, asketisch, hart, sich in Freiheit zu halten, ja, sozusagen nicht wach werden. Das ist sozusagen eine besondere Art und Weise. Also, ich habe mich jetzt ein bisschen verheddert in meinen Gedanken. Also, diese Fähigkeiten. Also, was mich beschäftigt ist, also, das ist sozusagen für, wenn man von Althusser herkommt, ein Thema der Ideologie. Ja? Also, genau genommen das, was mit Althusser gesprochen, ideologische Staatsapparate machen, uns zu selber Subjekten machen, uns als Subjekte anzusehen. Diese Diskussion hat einen ganz anderen Dreh gekriegt, aber das sind Identitäten. Die Ökologie ist keine Identitätsfrage, weil dann kommt man in andere Dimensionen rein. Da geht es um die Frage der Naturaneignung durch Arbeit oder durch Technik. Ja, also Wissen, Wissenschaft, Technik. Also Prozesse der Naturaneignung, der Naturtransformation. Also ich versuche das deutlich zu machen, dass man eigentlich jetzt verschiedene Dimensionen hat und genau genommen alle diese Dimensionen, die Gefahr mit sich bringen,
eine Reduktion zu bewerkstelligen. Und die muss man theoretisch, wenn man den Anspruch ernst nimmt, vermeiden. Ja? Also man muss diese verschiedenen Zugangsweisen ernst nehmen, weil es sich um spezifische Herrschaftsprozesse oder Ungleichheitsprozesse oder Diskriminierungsprozesse handelt. Also ihr versteht, man muss das Wort vermeiden, was eine künstliche Einheit der verschiedenen Praktiken suggeriert, wo keine Einheit ist. Und Gleichheit, das will ich sagen, ist ein falscher Begriff, weil er eine Einheit dieser verschiedenen Dimensionen herstellt, wo ich erstmal sagen will, nein, dies gibt es so nicht. Aber wie denken wir dann diese Einheit? Weil man könnte das sagen, das Argument ist nicht von mir, das hat Slavoj Žižek entwickelt und ich finde das aber überzeugend, die Inkongruenz der verschiedenen Dimensionen von Herrschaft und Gleichheit, die sind in sich inkongruent. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn man so will, einen Zusammenhang, in dem man mit ganz vielen verschiedenen Türen, in die man reingeht und aus denen man rausgeht. Aber wie denken wir den Bau, in dem diese Türen gibt? Also vielleicht eine blöde Frage, aber irgendwie hängen die Dinge ja auch zusammen. Also wie immer dann. Also und das ist das Problem, was mich beschäftigt und dann eben, wie gesagt, auch diese ganze Frage der Ökologie, also der gesellschaftlichen Natureigenen Transformation und das führt mich eigentlich dazu, dass, das, ich glaube, das ist im Titel auch schon so angekündigt, dass es, also dass ich eben sagen will, was wir eben doch brauchen, ist eine Vorstellung von Kapitalismus. Also meine Antwort konkret ist, es ist die Einheit des Kapitalismus. Und jetzt ist ja die entscheidende Frage, wie versteht man Kapitalismus? Und deswegen habe ich schon so ein bisschen kritisch die Überlegung von Brigitte Auenbacher angesprochen, die ja letztlich sagt, ja, Kapitalismus, das ist eigentlich nur, das sind nur Marktbeziehungen. Deswegen sollten wir auch den Kapitalismus nicht zum Hauptmerkmal dieses gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs machen und ich will das anders fassen. Und dabei beziehe ich mich auf Überlegungen von Althusser, ja, in den Texten für Marx, in denen er, das kann ich jetzt nicht so ausführlich entwickeln, weil dann kommst du nicht zum Kommentar und wir kommen gar nicht zur Diskussion. Aber nur um das ganz kurz anzudeuten, die Frage, die sich für Althusser im Anschluss an Marx stellt, ist, die Überlegungen, die Marx in der Einleitung, ja, das nennt sich Einleitung zu den Grundrissen, werkeditorisches ist falsch, das ist keine Einleitung zu den Grundrissen, es ist einfach eine Einleitung. Ja, und Marx hat den Text, der damit eingeleitet werden soll, so gar nicht geschrieben. Also in dieser methodischen Einleitung, da argumentiert Marx, und das finde ich für mich, ist das eine wirklich interessante Stelle, weil die dann auch von Althusser in einer gewissen Weise dann weiter theoretisch durchgespielt wird, dass genau genommen der Kapitalismus eine Gesamtheit von Herrschaftsverhältnissen darstellt, der moderne Kapitalismus sich auf den Trümmern aller historisch bekannten Formen von Herrschaft aufbaut. Das heißt, wenn man das mal anders formulieren will, könnte man jetzt sagen, genau genommen ist der Kapitalismus eine Konstellation unterschiedlichster Herrschaftspraktiken. Ja, also man könnte sagen, ich habe das in dem Text auch ein bisschen dann mit Laclau argumentiert, es ist wie eine Äquivalenzkette, ja, die nicht immer stabil ist. Die produziert ihren Antagonisten in unterschiedlicher Weise. Ja, also das heißt aber Kapitalismus. Und das bindet das alles zusammen. Und zwar nicht, wie kann man sagen, nicht aus essentiellen Gründen. Also da bin ich so anti-essentialistisch wie andere. Ja, sondern es ist sozusagen, es wird eine Konstellation hergestellt. Und diese Konstellation, da gibt es sehr, sehr viele Akteure, die daran wirken. Und das ist meiner Meinung nach eine der Hauptprozesse in unserer Gesellschaft. Sehr viele Akteure, die daran wirken und arbeiten, diese Konstellation aufrechtzuerhalten.
die gibt es nicht von Natur, nicht aus logischen Gründen, sondern die gibt es, weil es eigene Praktiken gibt, diese Konstellation, wie kann man sagen, diesen Trümmerhaufen zu einem Gebäude zusammenzufügen, in immer neuer Gestalt und mit immer neuen Konfliktlinien. Ja? Und diese Konfliktlinien verlaufen nicht einfach nur entlang von Identitäten, sondern auch an solchen Fragen der Naturaneignung. Und die an diesem Punkt, ja, komme ich zu einer weiteren Überlegung, die auch Marx beschäftigt hat, dass er vor Augen hat, dass das frühe Bürgertum, das ist die tatsächlich europäische Dimension, über 200, 300 Jahre sehr engagiert war im Sklavenhandel. Ja, also ne, vor allen Dingen aus Westafrika. Und das war wie, und da beziehe ich mich sehr stark auf Leinbau und Redeker, die Studie über die tausendköpfige Hydra, was ein tolles Buch ist und ich allen nur empfehlen kann, weil es wirklich imposant ist, diese Überlegung und historischen Details, ja, weil da eben diesen sehr komplexen Zusammenhang denken von Rassismus, Religion, ursprüngliche Akkumulation und sie zeigen darin, dass das Bürgertum in Deutschland, in England, in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien in unterschiedlicher Weise über mehrere hundert Jahre systematisch akkumuliert hat und ökologische Aneignungsprozesse organisiert hat mit Hilfe des Sklavenhandels. Der Sklavenhandel war gleichzeitig aber auch ein irres Geschäft. Ja, das war nicht nur, man hat nicht nur da sozusagen sein Menschenkapital dahin geschafft, sondern das war selber schon ein massiver Erwerb. Also da ich ein Teil in Basel lebe, ist es interessant, das Schweizer Basler Bürgertum, da denkt man ja so gar nicht dran. Ja, müsst ihr mal gucken, wie das auch in Wien war oder so. Die bilden dann Aktiengesellschaften und dann legen sie da Anteile rein für die Schiffe, die dann eben Schwarze in Westafrika an Bord nehmen. Dann geht ein Drittel der Sklaven, stirbt dann auf der Strecke und dann lohnt es sich immer noch. Ja, also mit sehr, sehr viel, wie kann man sagen, Zinsen, ja, sozusagen diese Investitionen zu tätigen. Und dann kommt Marx an den Punkt zu sagen, ab irgendeinem Punkt wird die Plantagenökonomie für die Unternehmer nicht mehr lukrativ. Ja? Und dann wird es lukrativ für die Briten, den Sklavenhandel zu verbieten. Es bringt ihnen, würde man heute sagen, höhere Wettbewerbsfähigkeit, wenn sie allen anderen verbieten, mit Sklaven zu handeln. Weil dann haben sie die Großtechnologie, die große Industrie und die ermöglicht es ihnen, von der Plantagenökonomie sich unabhängig zu machen. Und indem sie allen anderen verbieten, Sklavenhandel zu betreiben, haben sie ein Weltmarktmonopol. Ja. Und dann setzt das ein, was er sagt, die Lohnarbeit wird eine eigene Weltgeschichte. Also was ich sagen will, mehrere hundert Jahre wurde mit Sklavenhandel experimentiert, bis man an den Punkt kommt, wo man feststellt, es ist nicht mehr lukrativ. Es stirbt nicht gleich ab, es dauert 50, 60 Jahre, auch die Briten haben illegal noch Jahrzehnte weiter mit Sklaven gehandelt. Ja. Aber dann wird es ersetzt durch formelle Lohnarbeit, freie Lohnarbeit. Die ist heute immer noch nicht formell und frei. Also der Marcel van der Linden zeigt, finde ich, in wunderbaren Studien, dass es natürlich weiterhin Schuldsklaverei gibt oder wirklich unmittelbare Sklaverei. Also wir haben viele verschiedene Formen von Arbeitsverhältnissen, ja, aber man kann sagen, in der Tendenz setzt sich so etwas durch wie das Vertragsversprechen freier Arbeit. Und aus meiner Sicht, da ich jetzt sage, das bündelt alles, dann kommt, das ist sozusagen der Schlusspunkt, da es sozusagen alles bündelt, würde ich so argumentieren, gegen eine lange Tradition im Marxismus würde ich so argumentieren. Das ist nicht der Anfang der Beziehung, sondern kantianisch gesprochen. Ihr kennt das Bild von Kant mit dem Schlussstein, ein Torbogen, ja, und die Steine werden so in Krümmung aufeinander gestapelt und natürlich würde es zusammenbrechen. Ja. Wenn man nicht einen Schlussstein reinsetzt, der sozusagen
die Statik der Steine nutzt, um einen Torbogen überhaupt zu ermöglichen. Ne? Dann fügt man der so trapezförmig geschnitten, den schiebt man da rein und alles ist stabil. Das ist mein Modell für die Lohnarbeit. Der ganze Bogen, die ganze Konstellation hält durch genau diese Konstellation. Ja? So. Und so würde ich sagen, bildet tatsächlich die, wenn man so will, moderne kapitalistische Produktionsweise und davon bestimmten Gesellschaften, die ist sozusagen zu verstehen aus diesen vielen unterschiedlichen Praktiken, die zusammen überhaupt erst das ausmachen, was Kapitalismus ist. Und warum soll man das Kapitalismus nennen? Weil ich sagen will, erst wenn wir den Schlussstein aus dem Torbogen rausziehen, was passiert dann? Es bricht alles zusammen und dann können wir uns der Realität, nämlich den Sexismus zu bekämpfen, den Rassismus zu bekämpfen, die ökologischen Prozesse, die Kreisläufe in der Natur, das zu bewältigen in einer langfristigen, nachhaltigen Perspektive. Erst dann wird es überhaupt möglich. Weil jetzt sind wir in der Situation, dass wir immerzu von Neuem, ja, diese Dinge bekämpfen, aber in immer neuen Zyklen, also ganz nietzscheanisch gesprochen und mit der Dialektik der Aufklärung, wir kämpfen einen Kampf des Immergleichen, ja, gegen den Antisemitismus, gegen den Rassismus, gegen die Gewalt, gegen die Benachteiligung von Frauen, gegen die Ausbeutung und auf jeder Stufe kommt es immer von Neuem. Und da muss man sagen, das können wir eigentlich nicht machen, weil wir damit unendlich viele Menschen Leben aufs Spiel setzen und wir haben auch sozusagen durch unser besonderes Verhältnis zur Natur Prozesse, die wir sozusagen, die in sich eine bestimmte eigene Wirksamkeit entfalten, nämlich unsere Lebensgrundlage, ja, selber nochmal in dieser Weise zu zerstören, ja, von denen wir überhaupt nicht wissen, wie wir sie bewältigen sollen. Also wenn man sich klar macht, in Köln, geschätzt Köln, eine Stadt von 500.000 Einwohnern, werden 50% der Bevölkerung umgesiedelt werden müssen, wenn es zu keiner Änderung bei der Klimaentwicklung kommt. 50% der Stadt ist nicht mehr besiedelbar. Wien ist davon vielleicht nicht betroffen, aber vielleicht eben doch, weil die Schweiz, das ist jetzt schon klar, hat 10-20% weniger Niederschläge im Jahr und die Gletscher sind bis 2050 weg. Ich bezweifle überhaupt nicht, dass es möglich sein wird, dass die Gesellschaften selber neue Anpassungsformen entwickeln. Aber die sind dramatisch in ihren Kosten und in den Folgen für viele Menschen. Das muss man sich einfach klar machen. Ja, und die Folgen, das heißt, massive Bevölkerungsverschiebung, enorme Gewaltentwicklung und dem werden viele von uns überhaupt nicht gewachsen sein. So, mit der Dystopie höre ich dann auf.